Übergewicht, Mangelernährung, Diabetes. Wie wir essen, macht uns krank. Obwohl viele Initiativen sich dem Thema Krankheiten durch falsche Ernährung annehmen, werden immer mehr Menschen krank, vor allem Kinder sind betroffen. Wir in Deutschland stehen also vor immensen Herausforderungen. Interessanterweise ist das Interesse von Verbänden der Ernährungsmedizin, der Wirtschaft und der Politik durchaus groß. Im Rahmen unserer Tagesspiegel-Plattform 100 Tage sind im Mai 45 hochrangige Expertinnen und Experten zu einem parlamentarischen Frühstück zusammengekommen. Gemeinsam wurde da in Berlin intensiv diskutiert, wie die Ernährung von uns, der Bevölkerung, verbessert werden kann. Der Partner des parlamentarischen Frühstücks ist auch der Partner dieser Folge, des Agenda-Podcasts, das Lebensmittelunternehmen Danone Deutschland.
Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
Danone ist mit 10 Vorschlägen für eine bessere Ernährungspolitik auf die neue Bundesregierung zugegangen und sucht jetzt die öffentliche Debatte. Das Ziel? Zum Denken anstoßen, um konkrete Schritte zu einer gesundheitsfördernden Ernährungspolitik einzuleiten. Ich begrüße jetzt Dr. Thomas Ellroth, Leiter Institut für Ernährungspsychologie der Universität Göttingen und Stefan Stohl, Leiter Unternehmenskommunikation und Public Affairs Danone Dach. Gemeinsam wollen wir besprechen, wie die Ernährung von morgen aussieht, warum Flexitarismus die beste Ernährungsform ist, was uns Bürgern im Zusammenhang mit Ernährung am wichtigsten ist und wie das alles realistisch umgesetzt werden kann. Ich freue mich, Thomas, ich freue mich, Stefan. Wir haben uns vor dem Gespräch auf das Du geeinigt.
Hallo, Brigitte.
Hallo, Brigitte.
Stefan, lass uns gleich mit einem Narrativ anfangen. Denke ich Danone, denke ich Fruchtzwerge, denke ich Zucker pur. Dabei arbeitet ihr seit Jahren daran, den Zuckergehalt in den verschiedenen Produkten langsam, aber stetig nach unten zu bringen. Woher kam der Impuls, im Unternehmen das zu tun?
Das liegt sicherlich auch in der Historie begründet. Also die ersten Produkte, die Danone vor 100 Jahren ungefähr auf den Markt brachte, das waren Joghurts, die wurden über Apotheken vertrieben und waren gezielt auf Darmproblematiken abgestellt. Das ist sicherlich ein Grund. Ein zweiter ist, unsere Firmenphilosophie sieht tatsächlich vor, möglichst viele gesunde Produkte anzubieten. Und deshalb haben wir schon vor Jahrzehnten gesagt, lasst uns die Nährwertprofile von unseren Produkten regelmäßig anschauen und lasst uns da, wo es möglich und sinnvoll ist, auch reduzieren. Und das Fruchtzwerge-Beispiel von dir ist sehr, sehr schön. Wir haben im Laufe der Zeit den Zuckergehalt um 40% reduziert, den Fettgehalt um 70%. Wir liegen jetzt deutlich unter den Empfehlungen der WHO, wenn man sich den Zuckergehalt anschaut. Das ist sicherlich ein Erfolg, aber nur um das auch gleich zu sagen, wir haben uns auf den Weg gemacht, wir haben einiges geleistet, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Also wir sind nicht perfekt, das muss man immer dazu auch sagen.
40%, das ist ja schon eine Ansage. Erstaunlicherweise haben neben mir, glaube ich, sehr viele andere Menschen, zumindest mit denen ich im Vorfeld des Interviews gesprochen habe, das nicht mitbekommen und waren ganz überrascht. Da hast du jetzt aus ernährungspsychologischer Sicht eine ganz gute Antwort drauf, Thomas.
Es gibt gleich zwei gute Antworten. Die eine gute Antwort ist, dass diese kleinen Schritte, über die das erfolgt ist, das ist natürlich nicht auf einmal erfolgt, sondern über Jahrzehnte in kleinen Schritten, einfach um die Kinder, um die Verbraucherinnen und Verbraucher mitzunehmen. Das ist der eine Grund, dass das dann gar nicht kommuniziert werden darf, dieser kleine Schritt. Und ein anderer Grund ist auch, dass es vielleicht ganz gut ist, solche Dinge eben gerade nicht auf die Verpackung zu schreiben, weil es Indizien gibt, dass Menschen, wenn man das auf die Verpackung schreibt, so und so viel Prozent weniger davon, davon und davon, dass manche jedenfalls dazu tendieren, einfach mehr davon zu essen.
Ihr beide seid sehr stark daran beteiligt, die Ernährung der Zukunft maßgeblich mit und umzugestalten, mit dem Unternehmen, mit dem Bürgerrat und du als wissenschaftlicher Beirat des Bürgerrates, Thomas. Erzähl uns mal, was sind so die 4 wichtigsten Empfehlungen, Wünsche des Bürgerrats?
Dieser Querschnitt der Bevölkerung, der im Bürgerrat zusammengekommen ist, hat an allererste Stelle gestellt, ein kostenfreies Mittagessen für alle Kinder, damit Bildungschancen und Gesundheit als Schlüssel gleichermaßen gefördert werden. Als wichtigste Investition in die Zukunft. Und dieses Mittagessen, das hat der Bürgerrat auch empfohlen, soll nach den Qualitätsstandards der Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zusammengesetzt sein. dann ist es also auch ein, es ist ein sowohl gesundes als auch ein leckeres und kostenfreies Mittagessen. Alle können daran teilhaben. Das ist der wichtigste Punkt. Der zweitwichtigste Punkt waren verlässliche Labels. Die Menschen wünschen sich weniger Labels, als im Moment auf den Verpackungen sind. Diese sollen aber staatlich kontrolliert im besten Fall sein und damit auch verlässlich. Also ein Label für den Gesundheitswert und ein Label für Nachhaltigkeitsaspekte oder im allerbesten Fall, so schwer das auch zu leisten sein wird, weil es natürlich eine hochkomplexe Materie ist, wäre ein Label, was das alles kann.
Okay. Stefan, was ich ganz spannend finde, bei euch gibt's ja durchaus Überschnitte. Also das, was der Bürger sich wünscht und was ihr als Unternehmen anbieten wollt oder was ihr auch empfohlen habt im Vorschlagskatalog, werden ernährungspolitische Ziele abgesteckt, die der Bundesregierung gebracht wurden. Wir schauen uns die vier Vorschläge mal an. Also der erste ist eine gesunde Produktauswahl für eine bewusste Entscheidung. Da gilt das Hauptaugenmerk auch da wieder den Kindern, denn die sind unsere Zukunft. Klar, die müssen stabil in ihr Leben starten. Wie sieht das genau aus?
Tatsächlich, als ich die Empfehlung des Bürgerrats im Bereich Ernährung gelesen habe, habe ich auch gedacht, da gibt's wirklich eine Menge Überschneidungen. Und zum Teil sind es einfach unterschiedliche Namen, die wir den Dingen gegeben haben. Der eine Aspekt, den du jetzt genannt hast, ist natürlich super wichtig. Wie kriegen wir überhaupt mehr gesunde Produkte ins Regal? Ein Aspekt ist da sicherlich, dass man die nationale Reduktions- und Innovationsstrategie, dass man die weiterführt. Da geht es im Wesentlichen darum, dass die Politik gemeinsam mit der Industrie und auch wissenschaftlicher Beratung Ziele formuliert. Wie kann man tatsächlich Produkte verbessern? Wie kann man Nährwertprofile verbessern? Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das weiterverfolgt. Und ein Aspekt hast du schon genannt, ganz wichtig dabei natürlich auch, sind Kinderprodukte. Da in dem besonderen Fall natürlich auch der Zuckergehalt. Und ich komme jetzt nochmal auf diesen einen Punkt zurück. Man kann natürlich viele Ziele vorgeben. Irgendwie muss man es ja nachhalten. Und da sind wir auch wiederum sehr, sehr nah bei dem, was Thomas gerade auch gesagt hat. Wir finden es wirklich gut, wenn gute Produkte, gesunde Produkte dann ein Label bekommen und der Verbraucher das auch wirklich einfach erkennen kann. Plus, dass es auch andere Kommunikationsmöglichkeiten gibt. Ich hatte ja gerade das Thema, 30% Reduktion muss man haben bei Zucker, um überhaupt darüber reden zu können. Da wäre es, glaube ich, angezeigt, dass man das auch in kleineren Schritten tun kann. Also ich glaube, eine Verbindung von ambitionierten Zielen, gemeinsam erarbeitet, bis hin dann zu einer incentivierenden Begleitung durch Labels, durch mehr Möglichkeiten der Kommunikation. Das wäre sehr, sehr zielführend.
Aber da höre ich ja bei euch beiden schon durchschwingen, dass es an sich ohne einen politischen Rahmen, wie zum Beispiel ein Label, gar nicht geht. Also ihr gebt die Empfehlungen ab, aber der nächste Schritt muss von der politischen Seite kommen.
Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen ja auch irgendwie auf dem Produkt verlässlich die Informationen finden, nach denen sie ihre Entscheidungen treffen können. Und ja, klar, es gibt natürlich schon bereits viele verlässliche Kennzeichnungen auf den Lebensmittelverpackungen, aber das sind solche, die nicht so intuitiv sind. Und man muss schon sehr viel Fachwissen haben, um die Zutatenliste bewerten zu können oder auch um die Big Eight Nährwertinformationen bewerten zu können. Und zum Thema Nachhaltigkeit gibt's ja noch kaum etwas auf den Verpackungen. Und das sind genau die Punkte, die die Verbraucher im Bürgergutachten Ernährung im Wandel dann auch angesprochen haben. Da wünschen sie sich von staatlicher Seite Labels, die ihnen diese Entscheidung wirklich erleichtern.
Dann werfe ich jetzt mal ganz frech den Nutri-Score hier rein, weil der erleichtert es mir doch als Verbraucher. Das ist ein Ampelsystem, bei Grün weiß ich super und bei Rot lass am besten die Finger davon. Stefan grinst schon.
Es ist auf alle Fälle ein guter Versuch gewesen, eine größere Transparenz zu schaffen. Wir waren tatsächlich als Danone auch die Ersten, die den Nutri-Score in Deutschland eingeführt haben und auf alle Produkte gebracht haben. Wir haben allerdings im Laufe der Zeit gemerkt, dass es bestimmte Entwicklungen gab, die wir nicht mehr nachvollziehen konnten. Und ich meine jetzt nicht wir als Unternehmen, das ist immer zweitrangig, wo man wirklich einfach sagen musste, hilft es denn wirklich noch dem Verbraucher? Also das Paradebeispiel für mich ist, dass pflanzenbasierte Drinks oder Milchen nicht mehr als solche eingeordnet wurden, sondern als Getränke. Und Ich habe in der Schule noch gelernt, es ist zugegebenermaßen schon etwas her, dass eine Milch kein Getränk ist, sondern dass man es zur Ernährung als Nahrungsmittel zu sich nehmen soll. Und das führt dann tatsächlich zu einer Verunsicherung des Verbrauchers, weil am Ende hat der im Regal gesehen, es gab ein Produkt zum Löffeln. Das hat einen ganz anderen Nutri-Score als ein Produkt zum Trinken, waren aber vom Nährwertprofil her identisch. Und das sind Dinge, die sind sehr, sehr schwer zu vermitteln. Dann bekommen wir Anrufe, müssen das erklären. Also so gut die Idee ist, sie muss dann aber auch am Ende wirklich durchgehalten werden. Und da haben wir mittlerweile doch einige Bauchschmerzen bei dem Thema. Deshalb bin ich sehr nah bei Thomas. Wir brauchen ein Label, weil es zur Orientierung dient. Aber es wäre tatsächlich besser, wenn man das von staatlicher Seite und im Dialog dann auch wiederum wieder entwickelt.
Vielleicht noch ein kleiner Kommentar zum Nutri-Score. Grundsätzlich ist das ein hehrer Vorschlag, wie man diese brutale Komplexität, die in einem Gesundheitslabel steckt, einfach deswegen, weil es sehr viel verschiedene Inhaltsstoffe in Lebensmitteln gibt. Manche fördern Gesundheit, manche sind nicht so günstig für die Gesundheit. Und das alles muss man in einem Score irgendwie zusammenrechnen. Das wird in Nutri-Score versucht. Stefan hat schon Probleme angesprochen durch die alte und die neue Version von Nutri-Score, dass zum Beispiel mittlerweile ein probiotischer Joghurtdrink verglichen wird mit Leitungswasser und nicht mehr mit anderen Joghurts oder anderen Milchprodukten, die man als Nachtisch zum Beispiel verspeisen kann, was Probleme in der Kommunikation macht. Und es gibt noch ein anderes Problem, was der Nutri-Score nicht hinreichend, sagen wir mal, berücksichtigt. Und das ist die Portionsgröße. Denn ein Nutri-Score-Label, wenn das jetzt meinetwegen gut ist, also ein B zum Beispiel, dann kann ich natürlich davon wenig, mittel oder viel essen. Und für die Gesundheit ist es eben auch wichtig, wie viel ich von einem Produkt esse. Und genau das wird im Nutri-Score eigentlich nicht abgebildet, weil ich kann einfach, wenn ich Riesenmengen von B oder C esse, dann kann das für die Gesundheit allein aufgrund der Menge trotzdem ein Problem sein. Und auch der Kaloriengehalt wird im Nutri-Score zwar in gewissen Grenzen berücksichtigt, aber nicht so stark, wie er das eigentlich müsste, weil natürlich der Energiegehalt, Kaloriengehalt von Lebensmitteln immer noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, der zum Beispiel mit darüber entscheidet, ob jemand übergewichtig wird oder nicht.
Jetzt wird mir aber ein bisschen der Kopf, also wenn ihr sagt, das war bei einem Nutri-Score schon schwierig, also man hat da verschiedene Fäden zusammengeführt und letztendlich dann aber einen Knoten draus gemacht. Wie genau könnte dann so ein neues Label aussehen und was wird da berücksichtigt? Also ich bin der Verbraucher, ich stehe da mit dem Produkt.
Es gibt viele verschiedene Ansätze, um Nährwertinformationen in einfachen Labels abzubilden. Und Nutri-Score ist einer von denen. Es gibt aber auch dieses Batteriesystem, was in Italien verwendet wird, oder Green Keyhole. Da sind Lebensmittel mit einer besonders günstigen Zusammensetzung dann besonders ausgezeichnet, das in Skandinavien verwendet wird. Oder dann gibt es ein Health Star Rating, was in Down Under genutzt wird. Also das sind alles verschiedene Labels, die alle Vor- und Nachteile haben. Und das muss man alles zusammenbringen. Vielleicht ist es am Ende auch nur eine Fortentwicklung des Nutri-Score, in der man versucht, diese ganzen Schwächen zu berücksichtigen. Also dieses Problem mit den falsch eingeordneten trinkbaren Milchprodukten oder auch mit der Portionsgröße oder dem Kaloriengehalt, dass man das irgendwie stärker in den Score einflechten kann und dann eine dritte Version macht, die noch besser ist als die beiden Vorversionen.
Ich glaube, Thomas ist da der Experte. Ich glaube, was für die Unternehmen natürlich in dem Zusammenhang auch wichtig wäre, ist, dass dieses Label idealerweise dann nicht nur in Deutschland angewandt wird, sondern in anderen Ländern. Jetzt nicht, weil wenn man im Urlaub ist, sich gegebenenfalls einen anderen Joghurt nimmt und das ist gar nicht so der zentrale Punkt, sondern ganz wichtig ist, Produkte werden oft für mehrere Länder produziert. Deutschland, Österreich, Schweiz als ganz einfaches Beispiel. Und da ist es natürlich schon sehr, sehr hilfreich, wenn man dann ein Produkt hat, dass das dann auch in allen Ländern vertrieben werden darf. Also das sind dann auch so Detailfragen, die man dann immer im Blick haben muss.
Spannend, da denkt man natürlich gar nicht drüber nach. Also ich bin einfach nur Konsument und denke mir, macht's bitte, keep it simple, sodass ich schnell einkaufen gehen kann und weiß, ich habe super Sachen in meinem Korb. Wir waren gerade schon bei den Kindern, die enorm wichtig sind. Thomas, der Bürgerrat fordert dann verlässliches Mittagessen für Kinder, am besten kostenfrei. Kommt die Frage, wer soll das zahlen? Mhm.
Das haben die Verbraucherinnen und Verbraucher, die im Bürgerrat getagt haben, haben sie auch diskutiert. Das ist natürlich primär eine politische Frage, aber sie hatten zumindest eine Idee. Man könnte eine zukünftige Kindergelderhöhung, weil das Kindergeld ist ja dafür da, damit Kinder gesund aufwachsen können und Eltern Kinder finanzieren können. Und wenn man dieses Geld, also quasi die nächste Erhöhung des Kindergeldes, wenn man die dazu nutzt, ein kostenfreies, qualitätsgesichertes Mittagessen in Kitas und Schulen bereitzustellen, dann sparen die Eltern dieses Geld ein und können sich komplett darauf verlassen, dass ihre Kinder gut versorgt werden. Das ist die Idee des Bürgerrats. Ob das politisch opportun ist, ob das ein gangbarer Weg ist, ist eine andere Geschichte. Aber immerhin haben diese 160 Menschen, die einem Querschnitt der Bevölkerung entsprechen, da auch gedacht, wie man das finanzieren kann.
Hört sich interessant an. Steige ich jetzt als Mutter nicht tiefer mit ein, weil ich mich dann natürlich sofort frage, kommt das Geld tatsächlich dann auch für wertvolle Nahrungsmittel da an, wo es hin soll?
Dafür sorgt diese Klausel, dass das Mittagessen, was dann kostenfrei serviert wird, den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung entsprechen soll. Und diese Qualitätsstandards garantieren ein Stück weit, dass das von den Inhaltsstoffen, also der Zahl von Obst- und Gemüseportionen, von Nüssen, von Hülsenfrüchten, von Milchprodukten, aber auch von Fleisch und Fisch, dass das eigentlich am Ende der Woche optimal ist oder sagen wir im Durchschnitt über alle Verzehrstage optimal ist. Und darauf muss ich mich dann als Eltern auch wunderbar verlassen können.
Stefan, wie kann ein Unternehmen wie Danone, ohne dass es ruchbar wird, so eine Aktion wie kostenloses Mittagessen für Kinder unterstützen?
Also ich glaube, dass es in dem Fall tatsächlich vor allen Dingen darum geht, das flankierend mit Informationen zu unterstützen. Also ich glaube, man sollte als Unternehmen auch die Grenzen kennen. Und das ist nicht unsere Kernkompetenz, aber wir haben viele Kontakte mit Verbrauchern, mit Müttern, mit Eltern. Und das können wir natürlich nutzen, um die Botschaften, die ja relevant sind, die wissenschaftlichen Botschaften einfach auch weiterzuspielen, dass man das von dieser Seite auch macht.
Kann ich voll unterstützen. Und zwar hat der, ich muss wieder auf den Bürgerrat zurückkommen, der Bürgerrat hat auch den Aspekt Bildung, Ernährungsbildung eigentlich an die alleroberste Stelle gesetzt, aber dadurch, dass das ein Querschnittsaspekt war, hat der dann keinen eigenen Empfehlungsstatus bekommen, findet sich aber trotzdem in dem Bürgergutachten und Ernährungsbildung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es geht letztlich auch nachher um solche Fragen, wie lese ich ein Tierwohllabel, wie lese ich ein Label zu Gesundheit, zu Nachhaltigkeit auf den Produkten, wie wende ich sie an, was gibt es in den Schulen, worauf kann ich mich verlassen, worauf kann ich mich nicht verlassen. Und insoweit Ernährungsbildung ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, der den Bürgerinnen und Bürgern sehr am Herzen liegt.
Und da kommt Danone dann schon mit einem weiteren Punkt mit ins Boot, denn ihr wollt ja auch die Kinder und Jugendlichen unterstützen, gesündere Entscheidungen zu treffen. Da geht es schon bei 3 Jahren bis zum Schulabschluss dann los, um Bildungskompetenz in Ernährungsfragen zu erhalten. Was ist da eure Idee bei Danone?
Wir können beitragen dadurch, dass wir die Plattformen haben, dass wir die auch zur Verfügung stellen. Wir machen da auch schon sehr, sehr viel. Aber ich glaube, da ist es einfach auch gut, die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft zu suchen und gegebenenfalls, wo immer auch möglich, die Politik zu integrieren.
Thomas, ist es nicht auch wichtig, Erwachsenenkompetenz zu fördern? Ich meine, jedes Kind hat einen Elternteil oder im besten Fall 2, die da ja auch schon mit einwirken können. Also was nützt es mir, wenn ich auf ein 3-jähriges Kind, ein 5-jähriges, ein 9-jähriges Kind einwirke, während die Eltern denken, Biochips wären gesund?
Ernährungsbildung quer durch alle Schichten und alle Altersgruppen der Bevölkerung, das ist das Ziel. Bei Kindern ist es tatsächlich so, dass das Einwirken auf Kinder durch blanke Information überhaupt nicht zu anderen Essentscheidungen führt, weil Kinder essen das, was ihre Vorbilder gern essen und sie essen das nicht, was ihre Vorbilder nicht essen. Und sie essen das gern, was Spaß bringt und was ihnen gut schmeckt. Und insoweit ist es dann viel wichtiger, dass die Vorbilder das richtig machen. Und die Vorbilder sind natürlich die eigenen Eltern, aber auch die Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrerinnen und Lehrer, die sich manchmal ihrer Vorbildrolle gar nicht so bewusst sind, die auch versuchen, mit Informationen auf die Kinder einzuwirken. Aber wenn man das tut, dann lernen die Kinder das. Das heißt, sie wissen das und können das reproduzieren, die können das aufsagen, aber sie verhalten sich nicht so.
Lasst uns über flexitarische Ernährung sprechen. Die habt ihr ja auch in eurem Vorschlagskatalog. Stefan, erklär du uns, Thomas, bitte ganz kurz, was bedeutet flexitarische Ernährung?
So richtig definiert ist das nicht. Was das meist meint, ist, dass diese Menschen, die das machen, die essen grundsätzlich vegetarisch, aber in Sondersituationen essen sie dann doch mal Fleisch und Fisch, aber eben gerade nicht täglich oder mehrfach täglich.
Stefan, wie wollt ihr das als Unternehmen unterstützen? Was sind da die Ideen?
Uns geht es vor allen Dingen erstmal darum, dass es ein faires Feld ist, das alle bespielen können. Momentan ist es ja so, ich weiß gar nicht, wie viele Zuhörer das wissen, pflanzenbasierte Milchdrinks haben einen Steuersatz von 19%, eine Milch 7%. Das heißt, da wird schon einfach massiv quasi über die Steuer eingegriffen in die mögliche Wahl. Also das macht aus unserer Sicht wenig Sinn. Also da sollte man generell auf 7% runtergehen. Zweiter Aspekt, gab in der Vergangenheit immer mal wieder Bemühungen, die Bezeichnung immer weiter zu reduzieren. Also dass man zum Beispiel gar nicht mehr darauf verweisen darf, wenn es pflanzenbasiertes Produkt ist, zu was es die Alternative ist. Also man darf heute sagen Skyr-Alternative. Es gab Bestrebungen, das auch unmöglich zu machen. Also das sollte zumindest weiterhin möglich sein. Es gibt Produkte, die haben einen relativ ausgeprägten Milchgeschmack, auch wenn sie pflanzenbasiert sind, die hießen dann Not Milk oder No Milk. Und aus unserer Sicht sollte das erstmal weiter bestehen bleiben, weil das ein Teil der fairen Kundenorientierung, Verbraucherorientierung ist. Ein dritter Aspekt, aus unserer Sicht macht es durchaus Sinn, bei pflanzenbasierten Milchdrinks auch die Produkte stärker zu fördern, durchaus eventuell, wir hatten das Thema Label ja jetzt schon des Öfteren, die ergänzt sind mit wichtigen Nährstoffen, mit Calcium, mit bestimmten Vitamin B, mit Vitamin D, mit Jod. Da ist, glaube ich, auch noch viel zu tun im Sinne von Verbraucherinformationen. Vielleicht nur ein kleines Beispiel, dass es nicht immer den großen Schritt braucht, sondern dass manchmal kleine Schritte schon zielführend sein können. Es gibt heute schon eine Website, die dem immer stärker werdenden, Jodunterversorgung den Kampf angesagt hat vom Ministerium. Und da gibt's ganz viele Hinweise darauf, dass man Jodsalz nehmen soll, wie man es einsetzen soll und so weiter. Das könnte man einfach ergänzen mit einem Hinweis darauf, wenn du pflanzenbasierte Milchdrinks zu dir nimmst, schau bitte, dass dein Drink angereichert ist mit Jod. Das kostet praktisch nichts, man braucht die Seite nur erweitern, die existiert schon und es ist ein kleiner Schritt, aber hat schon einen enormen Effekt.
Mhm. Du hast die ganze Zeit sehr, sehr heftig genickt, Thomas.
Der Bürgerrat hat genau diese Ungleichbehandlung zwischen normaler Milch von der Kuh und den pflanzlichen Alternativen, was die Mehrwertsteuer angeht, auch auf die Agenda gesetzt. Und in seiner 5. Empfehlung fordert der Bürgerrat eben, dieses Problem zu lösen, indem man die Pflanzenmilchen auch in die 7% Mehrwertsteuerkategorie einordnet und nicht wie Softdrinks in die 19% Mehrwertsteuerkategorie. Das sind einfach ungleiche Startbedingungen an dieser Stelle. Und gleichzeitig die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, weil wir ja über Flexitarismus sprachen, die hat im letzten Jahr neue lebensmittelbezogene Ernährungsempfehlungen veröffentlicht. Da gibt es auch Milchprodukte, da gibt es auch Fisch und Fleisch. Aber es ist schon so, dass die Fleischmenge in den neuen Empfehlungen schon niedriger ist als das, was wir heute essen. Ziemlich deutlich niedriger, mit 300 Gramm pro Woche. Also Fleisch ist weiter ein Bestandteil und soll auch weiter ein Bestandteil sein. Aber wenn wir für unsere Gesundheit was Gutes tun wollen und auch für den Planeten was Gutes tun wollen, dann spricht einiges dafür, die Menge weiter zu reduzieren. Wenn wir auch in Deutschland schon auf einem ganz guten Weg sind, denn es gab mal eine Zeit, da haben wir pro Woche 1,2 Kilo Fleisch im Durchschnitt gegessen. Ich glaube, heute ist es noch etwa 1 Kilogramm pro Person und pro Woche. Und aus Sicht der Fachgesellschaft müsste es noch weiter runtergehen.
Da hören wir auch so ein bisschen durch, wie gut es uns eigentlich in diesem Land geht, wenn wir uns so ernähren können. Klar, Fleisch wird auch in Massenproduktion dann immer günstiger. Auf der anderen Seite gibt es bei uns auch das Thema Mangelernährung, was mich tatsächlich immer wieder überrascht, wie das sein kann in einem solchen Land. Gerade in großen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Seniorenstifte gibt es Gemeinschaftsessen und da wird Qualität eher im niederen Bereich angeboten. Was kann da konkret getan werden?
Es gibt noch eine Empfehlung des Bürgerrats, weil da auch ältere Menschen waren, die gesagt haben, uns ist eine gute Verpflegung in Krankenhäusern und in Senioreneinrichtungen wichtig, auch im ambulanten Bereich. Und darum gibt es noch eine Empfehlung, auch dieses Essen in der Qualität zu verbessern, es auf dem Schirm zu haben und zu verbessern. Die Fachgesellschaft hat nicht nur Qualitätsstandards vorgelegt für das Essen in Kitas und in Schulen, sondern auch Qualitätsstandards für das Essen in Krankenhäusern und in Senioreneinrichtungen. Und man könnte natürlich, sagen wir, in mehreren Schritten zunehmend das zur Referenz machen, dass in den entsprechenden Einrichtungen diese Qualitätsstandards erfüllt sein sollten oder vielleicht irgendwann später auch mal erfüllt sein müssen, dann hätte man diese Empfehlung des Bürgerrats auch umgesetzt.
Wie kann ich denn überhaupt feststellen, dass bei meinen Patienten im Klinikum XY überhaupt eine Mangelernährung vorliegt?
Du sprichst da wirklich einen ganz wichtigen Punkt an, Brigitte. Denn dieses Thema, was Thomas jetzt auch angesprochen hat, es geht vor allen Dingen erstmal darum, es zu erkennen. Und in Deutschland gibt es tatsächlich kein vorgeschriebenes Screening auf Mangelernährung. Das führt dazu, das muss man sich klar machen, bei Kindern, dass jedes vierte Kind, was im Krankenhaus länger behandelt wird, nicht erkannt wird, dass es eine Mangelsituation im Bereich Ernährung gibt. Das ist jetzt an sich schon ein Problem, aber wenn man sich klar macht, dass der Ernährungszustand ganz eng verbunden ist mit dem Therapieerfolg, ganz konkret dem Therapieerfolg für das Kind, dann ist das eigentlich nicht mehr nur nicht wünschenswert, sondern es ist schlichtweg eine Katastrophe. Deshalb sagen wir ganz klar, es sollte in Deutschland eine verpflichtendes Screening auf Mangelernährung geben, damit man da was machen kann. Wir machen tatsächlich als Unternehmen, also unser Außendienst fährt tatsächlich an zwei Tagen im Jahr raus und unterstützt tatsächlich in Krankenhäusern dieses Screening, macht es selbst. Das bezahlen wir sozusagen, um da die Ärzte auch zu unterstützen, weil es macht ja keiner böswillig. Es ist ja einfach ein Zeitproblem. Und es muss bezahlt werden am Ende auch. Und deshalb haben wir das ins Leben gerufen, aber es ist nur ein Tropfen aus dem heißen Stein. Wir brauchen da tatsächlich die richtigen Rahmenbedingungen und die muss am Ende natürlich in gewisser Weise die Politik auch setzen, dass das passiert. Interessant ist dabei, wenn man sich andere Länder anschaut, die dieses verpflichtende Screening haben, da sieht man, dass man sogar Geld spart. Also wir reden immer über Vorschläge und Ideen, die kosten. Zum Teil spart man sich die Folgekosten. Man muss sich klar machen, je nachdem, welche Studie man sich anschaut, zwischen 20 Milliarden und 100 Milliarden, das sind die Schätzungen, kostet es die deutsche Gesellschaft, uns alle, dass wir keine gute, gesunde Ernährung in dem Maße zur Verfügung stellen, wie wir es könnten. Und dann sieht man auch, dass es nicht nur sinnvoll ist, für den Einzelnen was zu tun. Es hat auch eine ganz hohe gesellschaftliche Relevanz. Mangelernährung ist in dem Zusammenhang ein ganz wichtiges Thema.
Jetzt würde ich euch beide kurz vorm Ende nochmal bitten, jeweils zusammenzufassen, wo wir gerade stehen und wo wir in den nächsten Jahren unbedingt hin müssen. Stefan, ich lasse das Wort gleich mal bei dir.
Also man muss einen Punkt immer wieder sich doch ins Gedächtnis rufen. Und Thomas hat es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Wenn man sich die Geschichte anguckt, so gut, so ausgewogen, wie heute man sich ernähren kann, so gut konnte man das noch nie. Und die Sicherheit der Produkte ist auch unvergleichbar hoch, wenn man sich den historischen Kontext anschaut. Also das ist erstmal eine gute Nachricht. Es gibt aber neue Herausforderungen. Adipositas, Typ 2 Diabetes und. Und ich glaube, denen müssen wir uns stellen. Und da ist ja unsere Vorstellung, dass man das nur zusammentun kann, indem alle Beteiligten zusammenarbeiten, Wissenschaft, NGOs, Politik, Unternehmen, sonst funktioniert das nicht. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung und mein Ausblick für die nächsten Jahre.
Ich würde das gerne ein Stück noch erweitern. Das Problem, was wir mit Ernährung haben, ist auch dadurch mit bedingt, dass wir natürlich heute viel weniger körperlich aktiv sind als früher. Früher war das alles nicht so problematisch, wenn wir viel Kalorien aufgenommen haben, weil die Aktivität im Lebensalltag deutlich höher war. Das heißt, Bewegungsförderung, auf welche Weise auch immer, gehört unbedingt mit dazu als Strategie. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat auch zu Recht gesagt, die Gesundheit des Einzelnen ist super wichtig. Und so sind sie ja letztlich auch gestartet, als diese Fachgesellschaft gegründet wurde. Aber heute muss man gleichzeitig auch an das Klima und die planetare Gesundheit denken. Und auch das muss verwoben sein in der Zukunft.
Was Thomas sagt, das zeigt auch, wie alles miteinander zusammenhängt. Also ich weiß, meine Tochter hatte wochenlang Ausfall der Sportstunden. Und da fängt es natürlich einfach auch schon an. Und ich will das jetzt nicht immer wieder bei der Politik abladen, aber natürlich braucht man dann auch den richtigen Sportunterricht, die richtigen Lehrer, die das anleiten. Man braucht Unterstützung der Vereine. Und deshalb bin ich Thomas auch sehr dankbar für diesen Hinweis. Wenn wir über Ernährung reden, müssen wir immer den gesamten Kontext sehen. Und da spielt Bewegung eine riesengroße Rolle.
Dann sprechen wir doch jetzt mal noch kurz den großen Elefanten an, der die ganze Zeit im Raum steht, nämlich die Politik. Was hat die zu leisten? Was fordert ihr da ganz konkret, Stefan?
Ich glaube, was ganz entscheidend ist aus meiner Sicht und auch wenn man sich die Politik der letzten, ich sag mal 10, 15 Jahre anschaut, ist Folgendes. Wenn man erkennt, eine Situation ist nicht gut und die Ernährungssituation, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das hat auch das Gespräch heute gezeigt, ist nicht gut. Dann muss man was tun. Dann gibt es nur zwei Wege. Der eine funktioniert über mehr Regularien, mehr Verbote. Und der andere Weg funktioniert über eine motivierende, incentivierende Politik-Rahmensetzung. Das heißt, Labels, die sagen, das Produkt ist gut. Das heißt, über Möglichkeiten mehr zu kommunizieren. Und das ist so ein bisschen der Weg, den wir jetzt tatsächlich auch sehen. Es hat sich einfach in den letzten Jahren auch gezeigt, wenn man sich das Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz anschaut, ich will das gar nicht bewerten, aber man hat gesehen, es ist in der Umsetzung enorm schwierig. Es gibt juristische Fragen, die man sich anschauen muss und. Also diese Verbote sind auch nicht einfach immer so umzusetzen. Und unser Vorschlag ist tatsächlich, im Dialog mit allen Parteien hinzugehen, und Parteien meine ich jetzt nicht die Parteien im Bundestag, sondern tatsächlich alle Beteiligten, dass man sich auf bestimmte Ziele verständigt, die nachvollzieht und dass man diejenigen belohnt, die die richtigen Schritte und gute Schritte in dieser Richtung unternehmen. Das wäre so unsere Vorstellung, unsere Idealvorstellung.
Thomas.
Also, auch der Bürgerrat will keine Verbote. Das zeigt der Katalog der Empfehlungen des Bürgerrats ganz eindeutig. Und der Bürgerrat hat ja auch die Empfehlungen in eine Rangfolge gebracht. Und diese Rangfolge sollten einfach die Politikerinnen und Politiker der neuen Bundesregierung nochmal durchgehen und prüfen, was davon ist realistisch umsetzbar. Natürlich ändern sich politische Rahmenbedingungen und heute kommen auch neue Aspekte dazu, wie zum Beispiel die Versorgungssicherheit in Zeiten, wo man sich nicht mehr 100% sicher sein kann, dass man die Dinge aus fernen Ländern auch verlässlich nach Deutschland importieren kann, spielt das auch eine Rolle. Aber das kann man ja zusätzlich in seine Erwägungen mit einbeziehen. Und die Vorschläge des Bürgerrats sind also durchweg gut und sie lohnen sich, auch von der neuen Bundesregierung diskutiert zu werden. Und die Idee dazu hatte ja auch ein CDU-Politiker, nämlich Wolfgang Schäuble.
Und wer sich das genauer anschauen möchte, gibt einfach bei Google Bürgerrat Ernährung ein und kann sich dementsprechend dann auch nochmal selber informieren. Ihr beiden, vielen, vielen Dank für die Zeit und für das Gespräch. Das war sehr interessant.
Danke an dich.
Ja, danke, Brigitte.
Wir haben uns heute mit Dr. Med. Thomas Elrott, Leiter Institut für Ernährungspsychologie der Universität Göttingen, und Stefan Stohl, Leiter Unternehmenskommunikation und Public Affairs Danone Dach unterhalten. Noch mehr Agenda-Podcasts finden Sie bei Apple, Spotify oder Ihrer Lieblingsplattform für Podcasts. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter. Und was sich auch lohnt, ist einmal in die ernährungspolitischen Vorschläge von Danone an die neue Bundesregierung zu schauen, über die wir jetzt gesprochen haben. Sie finden sie auf der Webseite von Danone. Einfach ernährungspolitische Vorschläge Danone eingeben. Ich bin Brigitte Theile und freue mich auf den nächsten Podcast mit Ihnen. Bis dahin.
Agenda. Der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.